Von Brezelschlingautomaten über philippinische Küche bis hin zur Weltstadt Hoche. Elisa Heiligers spricht mit Menschen aus Weigersheim und der Region über ihre Berufe, Interessen und Lebensgeschichten. Jetzt in Zwischentöne, dem Podcast der Tauberphilharmonie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischentöne. Heute ist Michael Schwarz hier. Michael Schwarz ist 29 Jahre alt und Erzieher im bischöflichen Internat Maria Hilf in Bad Mergentheim. Hi Michi.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Gerne.
In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Ich weiß es gar nicht genau. Kannst du dich irgendwie erinnern? Weißt du es?
Also ich glaube, die erste Erinnerung mit dir war bei den Ministranten damals. Bestimmt locker 20 Jahre jetzt her.
Ja, 20 habe ich auch geschätzt.
Genau. So mit 9 habe ich, glaube ich, das erste Mal dich wahrgenommen. 19.
Du bist mit 9 Jahren dann zu den Ministranten gekommen. Genau. Das heißt, da war ich dann schon 12. Ja, das könnte funktioniert haben. Ja. Genau, du warst bei den Ministranten in Weigersheim und 6 Jahre lang auch Oberministrant. Warum bist du Ministrant geworden?
Das habe ich meiner Mom zu verdanken. Also meine Mom war die Person, die gesagt hat, komm, wir gehen in die Kirche, sonntags, mittwochs. Und dann hat sich es ganz logisch ergeben, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, ja, Ministrant, ich würde auch gerne vorne rumstehen und da die eine oder andere Tätigkeit dann machen von denen.
Das heißt, ihr wart vorher schon wirklich zweimal die Woche auch immer in der Kirche?
Ja, also meine Mama ist wirklich zweimal die Woche in die Kirche gegangen, manchmal auch dreimal. Gerade Freitag früh ist es ja auch noch so eine kleine, ein kleiner Gottesdienst. Und mittwochs und sonntags, also sonntags auf jeden Fall, mittwochs meistens auch, sind wir mitgegangen
und
als Kinder.
War das dir als Kind nicht auch manchmal dann lästig oder war es eigentlich immer schön? Wie war es für dich?
Ich kannte das anders nicht. Das war klarer Ablauf im Tagesrhythmus und deswegen uns hat auch nicht gestört. Und es war dann auch schön. Genau. Und ich habe auch gerne als Kind in der Kirche geschlafen. Das ist so der angenehmste Schlaf gewesen. So als ganz kleines Kind noch.
Ja, es ist halt schön ruhig und entspannt wahrscheinlich auch. Ja.
Und umso später es wurde, bei den Ministranten dann, bin ich ja auch immer mittwochs, sonntags in die Kirche gegangen zu ministrieren. Und es war einfach schön, weil da viele andere Ministranten auch dabei waren dann. Das war eine Freundschaftsgruppe und dann ist man da gern hingegangen.
Nein, man hat ja daneben auch noch die Treffen unter der Woche mit den Gruppen.
Wo man mit der Gruppe zusammen, mit Gleichaltrigen dann zusammen gespielt hat, einmal in der Woche und dann auch ministrieren geübt hat oder auch mal Burger gebraten hat oder was auch immer. Das war einfach eine feste Freundschaftsgruppe und dann hat man sich da halt getroffen regelmäßig.
Und du warst aber trotzdem, glaube ich, einer, der sehr, sehr oft dann in der Kirche war.
Ja, ich glaube, ich habe es manchmal schon übertrieben auch. Es gab auch mal ein Jahr, wo ich 120 Mal ministriert habe. Das war dann schon das übertrieben viele, was ich gemacht habe. Aber auch wirklich, weil es Spaß gemacht hat, weil immer die Freunde da waren. Das war einfach so ein Abendausklang. Wichtig für mich, zumal ich jetzt dann auch damals als Internatskind selbst unter der Woche gar nicht so viel zu Hause war. Und das heißt, wenn ich abends um 18 Uhr nach Hause gekommen bin, nochmal jemanden zu treffen, war manchmal schwer, aber in der Kirche hat man auch jemanden getroffen dann und das war dann so der Freundestreff sogar.
Das heißt, du warst auch im Internat?
Ja, ich war früher im selben Internat auch als Schüler, als Tagesschüler.
Ach so.
Und meine Kollegen waren damals meine Lehrer teilweise oder meine Erzieher.
Ach komm, wie kam es dazu, dass du ins Internat bist?
Als Schüler?
Mhm.
Meine Mama hat damals Brustkrebs gehabt und dann war ich mit meiner Schwester zu Hause und dann war die Frage, was machen wir denn am besten? Und dann war ich als älteres Kind einfach auch interessiert mal aufs Internat und einen Schulwechsel stand an, weil ich ein bisschen lernvoll war im Gymi. Und dann hat es sich ergeben, dass ich aufs Internat gegangen bin nach Mergentheim als Tagesschüler.
Und wie war da die Zeit dann für dich?
Gut, das war, wir haben eine Turnhalle, wir haben da alle Möglichkeiten gehabt und es war nochmal ein ganz neuer Freundeskreis, sodass das überhaupt gar nicht negativ für mich war, dass ich hier ins Internat gehen musste, sondern es war gute Betreuung, war klasse, hat Spaß gehabt, konnten jeden Tag Fußball spielen, das war perfekt für mich.
Gibt es da viele Tagesschüler oder wie ist das da aufgeteilt?
Genau, also gerade sind es 48 interne Schüler, die da auch übernachten und ich glaube 49 Tagesschüler. Da zählt einmal der Tageshort dazu, das sind die Grundschüler von Klasse 1 bis 4 mit 20 Kindern und dann nochmal so 29, 30 mit Klasse 5 bis aufwärts.
Mhm. Aber das heißt, das war dann einfach auch so ein gutes soziales Gefüge dort für dich, um einfach auch besser zu lernen oder anzukommen. Und
ja, also das Lernen ist gar nicht so in den Fokus geraten. Das hat man so nebenher noch gemacht. Das wirkliche Schöne am Internat war das mit den ganz vielen Schülern gleichzeitig. Das war einfach so viel nebenher angeboten an Möglichkeiten, dass ich da mich wohlgefühlt habe.
Mhm. Und dann hast du aber trotzdem abends noch gedacht, ach, jetzt gehe ich noch mal in die Kirche und
Ja, manchmal hat man da keine Lust gehabt, aber weil es einfach die Routine war und
ja.
man ist hingegangen und man wusste, da kommt jetzt noch der eine oder andere Freund, man ministriert zusammen,
Ja.
ist man gern
Was bedeutet dir denn die Kirche?
hingegangen. Sehr viel. Die Kirche ist eigentlich so der Ort, wo ich sein kann, so wie ich bin. Dabei muss es nicht mehr unbedingt jetzt die Kirche, wie man so sich vorstellt, im Gottesdienst sein, sondern ich finde, Kirche ist noch viel mehr. Also Kirche ist diese Gemeinde, die außenrum ist. Und es hat auch meinen nächsten Lebensweg dann auch mit dem Jugendclub da, wo ich dann sehr aktiv war, geprägt einfach. Also da konnte man einfach da sein und so sein, wie man wollte. Und man musste sich nicht verstellen.
Hattest du das an anderer Stelle, dass du das Gefühl hattest, dich verstellen zu müssen?
Manchmal schon. Also gerade wenn man so jung ist, dann möchte man ja ankommen und reinpassen und man muss das beste T-Shirt haben oder irgendwie ein neues Handy. Da muss man sich schon manchmal dann auch gucken, wie man ankommt. Und vielleicht auch manchmal Sachen machen, die man selbst gar keine Lust hatte. Also gerade so in der Schulzeit gab es immer wieder Dinge, wo ich dachte, na, will ich gar nicht machen. Fußball spielen hat Spaß gemacht, aber ich will nicht in den Verein gehen. Das ist jetzt. Dann geht man in den Volleyballverein, da wird man schon mal ein bisschen komisch angeguckt, so als Kerl erstmal ins Volleyballverein zu gehen. Das ist dann, ja.
Hast du Volleyball gespielt?
Ja, immer wieder mal, wenn ich Zeit hatte. Ich habe jetzt dann ganz lange in Ingelsheim gespielt, nie aktiv, aber immer im Training dabei.
Und da wurdest du aber früher in der Schule komisch angeschaut, weil du
Manchmal
eben
schon.
nicht der Fußballjunge warst.
Ja, und weil Volleyball dann doch meistens mit Frauen assoziiert worden ist, also mit Mädchensport. Aber ja.
Du bist viel in der Kirche und du lebst ja deinen Glauben auch eigentlich relativ offen. Wurdest du da auch dann manchmal irgendwie schräg von der Seite angeschaut oder wie, was waren so deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast?
Gute Frage. Komisch angeschaut wurde ich schon manchmal. Also wenn gerade in der Kirche Missbrauchsfälle stattfanden, dann heißt es ja nicht, der Kardinal so und so war es, sondern erstmal die katholische Kirche war es. Und das finde ich eigentlich schade. Also es gibt so viele gute Menschen in der Kirche, die auch sich richtig gut einsetzen, ne? Sodass man oft mal auf die Leute schauen sollte, die den Mist gebaut haben und nicht es auf allgemein beziehen sollte.
Und trotzdem ist es ja so, dass zumindest was man auch den Medien dann entnimmt, wenn man sich damit beschäftigt, dass man schon das Gefühl hat, dass die Kirche jetzt vielleicht insgesamt mehr, aber auch lange Zeit da gerne einfach so diesen Mantel des Schweigens drüber gelegt hat. Ich weiß nicht, ob es dir auch so vom Empfinden her ging. Gerade in den oberen Ebenen vielleicht auch eher als jetzt in so Gemeinden wie bei uns in Weikersheim. Würdest du dir da wünschen, dass man da anders mit umgeht? Oder was würdest du dir eigentlich für die katholische Kirche wünschen, wenn du auch das noch offensiver mitbestimmen könntest oder mitändern könntest?
Ja. Ich finde es immer sehr schwer. Also von den Missbrauchfällen in der Kirche sind weniger, es gibt weniger Fälle in der katholischen Kirche an Missbrauchfällen als zum Beispiel in einem Sportverein. Da ist die Ziffer, die vermerkt ist, wo was passiert, deutlich höher und auch die Gefahr viel höher. Nichtsdestotrotz ist es in der Kirche besonders schlimm, weil die Kirche immer so einen moralischen Finger noch aufzeigt und so eine Instanz sein will, richtig zu handeln. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Medien da zu Recht die Kirche kritisieren. Und ich würde mir auch oft wünschen, dass mehr Transparenz da ist. Also man hat jetzt gerade in letzter Zeit in der Medien gesehen, dass die Kirche sich selbst irgendwie kontrolliert. Und ich glaube, da braucht es auch manchmal einen Blick von außen drauf. Ich bin ganz froh, dass ich da nicht mitentscheiden muss und nicht da oben gerade stehe. Weil ich glaube, das ist unheimlich schwer, da irgendwie einen Spagat zu finden, sich seine eigene Identität zu bewahren und gleichzeitig aber auch solche Leute zu schützen und auch den Ausgleich zu geben und zu gucken, hey, da sind Menschen oder Kinder vergewaltigt worden oder missbraucht worden und es wird einfach verschwiegen. Da müssen auch die Opfer ja auch in Schutz genommen werden und auch nicht irgendwie so nichts sagen.
Du hast ja da auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf, weil du ja selbst eben Pädagogik studiert hast, ne, und auch täglich mit Kindern zu tun hast. Also du kannst dich da wahrscheinlich sogar nochmal besser einfinden. Du bist auch in dem Sinne in so einer Machtposition diesen Kindern gegenüber, wie das für die sein muss, wenn sie, egal von wem, misshandelt, missbraucht werden.
Also genau wie du gesagt hast, ich habe Religionspädagogik studiert, wo auch genau der Schwerpunkt von beiden Seiten drin war, einmal das Religiöse und gleichzeitig die Pädagogik. Und was man da Kindern damit antut, finde ich total fragwürdig. Also dass man da einfach gar nicht mehr drüber redet und die Opfer so verschweigen will, finde ich ganz arg schlimm. Aber ich habe jetzt die Hoffnung, gerade mit Kardinal Marx, der jetzt auch seinen Rücktritt hier angeboten hatte und der abgelehnt worden ist, dass da ist jetzt Bewegung drin ist. Er sagt ganz klar, die Kirche ist an einem Punkt, wo er nicht mehr weiterkommt. Also wo er schon mal ein Zeichen von mit seiner Persönlichkeit gezeigt hat, hier kann ich es jetzt nicht mehr mittragen, wir müssen hier was ändern, hier muss was weitergehen. Trotz allem bin ich eher nicht so der Weltreligionsmensch, sondern eher der Kommunale. Also ich liebe es in der Kirchengemeinde, zum Beispiel hier in Weigersheim, aktiv zu sein, weil es einfach mit der Jugendarbeit zum Beispiel die Möglichkeit gibt, Jugendliche in den Jugendclub zu holen, die erstmal gar nichts mit Kirche zu tun haben. Und ich finde auch, man muss nicht unbedingt in die Kirche gehen, um christlich zu leben. Und das finde ich eine schöne Idee eigentlich. Ich interessiere mich jetzt nicht so arg für die Menschen, denen es gut geht, sondern als Kirchenmensch oder als pädagogischer Mensch mit Jugendlichen geht es mir auch darum, darauf zu schauen, wie geht es den Schwächsten, was brauchen die, wo sind die? Weil die Starken, die können sich wahrscheinlich gut helfen oder die sich gut etabliert haben in der Gesellschaft. Gerade diese Schwachen fallen oft hinten herab weg. Kirche wird sich nicht verändern, wenn sich keiner aufstellt und sagt, hey, wir müssen da mal was anderes machen. Jugendarbeit wird sich nicht verändern, wenn man nicht sagt, wir müssen das verändern. Also damals hat man Kinder noch geschlagen in der Schule mit einem Rohrstock. Zum Glück passiert das jetzt nicht mehr, aber das hat auch dazu geführt, also es ist nur deswegen passiert, weil Menschen aufgestanden sind und haben gesagt, hey, so geht's nicht.
Was ist Ökumene für dich?
Ja, Ökumene für mich ist eigentlich das Miteinander mit den anderen Glaubensreligionen, ohne irgendwie die herabzustufen oder sagen, ihr seid falsch oder nicht. So dieses gemeinsame ökonomisch zusammenleben, was erreichen, was tun. Wir hatten hier in Weigersheim auch mit der evangelischen Kirche oft Kooperationen mit dem Stadtparkfest, was ich total genial fand, weil man da auch einfach mal als gesamte Kirche in Weigersheim aufgetreten ist. Ich würde mir auch wünschen, wenn man mit anderen Glaubensgemeinschaften hier in Weigersheim noch ein bisschen mehr machen, dass da auch Vernetzungen stattfinden.
Du warst ja dann auch im Jugendclub, hast du ja schon erwähnt, Vorstand unter anderem. Wie lange warst du da Vorstand?
Nur 2 Jahre.
Und wie ist der Jugendclub so strukturiert oder aufgebaut? Kann da einfach jeder vorbeikommen, wann er will, oder ist da jeden Abend offen, oder wie läuft das so ab?
Grundsätzlich ist es immer offen, abends. Wir schreiben es auch immer in die WhatsApp-Gruppe rein, das ist so die Vernetzung gerade. Und wenn der offen ist, dann kann auch jeder vorbeikommen.
Und was macht ihr dann da? Einfach.
Von allem, alles. Also es ist eigentlich ein großes Wohnzimmer, wo wir dann auch eine PlayStation und einen Beamer an der Wand haben mit Musikanlage, die übertrieben gut ist, ein Billardtisch im Nebenraum und ein Tischkicker. Also das ist einfach ein Ort, wo man sich aufhalten kann. Und das ist das Schöne, was ich vorhin schon gesagt hatte an der Kirche, da können wirklich alle kommen. Es ist egal, welche Religion man angehört oder ob man überhaupt eine Religion angehört. Es geht darum, das Miteinander, dieses christliche Idee, miteinander zu leben.
Und ihr habt ja, glaube ich, auch im ersten Lockdown sozusagen der Pandemie, habt ihr ja auch für alte Menschen
Genau.
angeboten, einkaufen zu gehen und ihnen Sachen zu
Ja,
besorgen.
es steht auch immer noch das Angebot. Das ist nicht direkt vom Jugendclub, aber der Jugendclub hat es in die Hand genommen zum Organisieren. Und da haben wir gesagt, gerade für Menschen, nicht nur Ältere, sondern auch Menschen, die vielleicht an Corona erkrankt sind und nicht mehr raus dürfen wegen Quarantäne, gehen wir für euch einkaufen. Sie sollten einfach kurz uns anrufen. Und da sind auch noch 2, 3 ältere Menschen, die es immer noch in Anspruch nehmen gerade. Ja,
Aber das ist
einfach
ja toll,
fragen.
dass das noch so weitergeführt wird.
Genau, also die Nummern sind auch noch aktuell. Wir gucken auch, dass es immer passt. Also jederzeit gerne anrufen.
Ich würde sagen, wir hören jetzt mal in dein Lied rein. Ich bin schon gespannt.
Ich bin komplett im Arsch. Zu viele Fragen stelle ich mir. Ich bin komplett im Arsch. Hab hier wirklich nichts zu verlieren.
Feine Sahne Fischfilet, komplett im Arsch. Schöner Titel.
Schöner Titel. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich auch die Band was sagen. Die Band ist manchmal ein bisschen fragwürdig auch, die ist ein bisschen ins Linksradikale zu verordnen. Aber das Lied finde ich komplett gelungen. Es spiegelt auch ganz oft wieder, wie sich Jugendliche oder junge Menschen oder auch ältere Menschen oft fühlen, komplett im Arsch. Also einfach nicht mehr wissen, wohin mit sich selbst. Und da arbeite ich in meinem Freizeitbereich in der Kirche dran. Also Mich interessieren die Menschen, die gerade die Hoffnungslosigkeit haben, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und auch im Internat, gerade mit den Jugendlichen, gibt es oft Momente, wo die sagen, ey, ich bin komplett im Arsch, ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich weiß nicht, wie geht es jetzt weiter, wie soll die Schullaufbahn weitergehen, wie geht es nach der Schullaufbahn mit der Arbeit weiter. Mhm. Und da finde ich, es ist so beschreibend eigentlich für das, wie es vielen geht. Mhm. Und ich finde es eigentlich genial, dass die Band mit ihrer Hilflosigkeit, was sie da oft mal fühlt vielleicht, einfach offensiv umgeht und sagt, ey, ich schreie das jetzt raus, ich bin komplett im Arsch, und damit auch vielleicht schafft, sich selbst zu helfen.
Es ist auch okay, mal so sich so zu fühlen. So.
Ich glaube, es ist auch total notwendig, sich so auch mal zu äußern. Mhm. Wenn man das nur wegschiebt und sagt, das Gefühl ist nicht okay, was man da hat, dann verdrängt man es nur, da bearbeitet man nicht, da wird es nicht besser, da wird es wahrscheinlich eher sogar schlimmer. Und wenn man mal sagt, hey, ich bin komplett im Arsch, Herr Schwarz, ich brauche jetzt Ihre Hilfe, können Sie mir bitte helfen, ne? Dann kann ich helfen, aber wenn ich es nicht sehe oder wenn es versteckt wird für uns, dann wird es sehr schwer, das zu erkennen, ganz oft.
Wie bist du dann da bei der Kirche Ansprechpartner? Also kommen dann einfach Leute zu dir und merken irgendwie, dass du da bist?
Bei den Jugendlichen hier in Weigersheim kommt es schon öfters vor. Also da gab es schon mal Momente so, ich weiß gar nicht, was ich weitermachen soll. Ich kenne einen Jugendlichen, der hat nicht gewusst, wie er den Hauptschulabschluss schaffen soll, nicht gewusst, wie es weitergehen soll und welchen Beruf er machen soll. Und da haben wir auch durch viele Gespräche dann so auch rausgefunden, okay, vielleicht wird es der Erzieher bei ihm. Und er ist jetzt auf dem Weg zum Erzieher. Und das finde ich einfach genial, auch mal zu sagen können, ich brauche Hilfe. Und
wie kamst du dann an den oder der an dich?
Der an mich, der hat mich über den Jugendclub kennengelernt, über die Ministranten, da ist er, hat er gewusst, okay, mit dem kann man reden, und dann ist er auf mich zugekommen.
Mhm. Ja. Warst du schon mal komplett im Arsch?
Hundertprozentig. Also wer das nicht war, ich glaube, der ist nicht ganz ehrlich zu sich selbst. Also ich glaube, jeder hat schon mal einen Tiefpunkt gehabt. Mein Tiefpunkt war ganz eindeutig, als meine Mom gestorben war damals. Mhm. Da war im Januar, ist noch mein Vater in Thailand gewesen, ist dann angefahren worden und hat sich das Bein gebrochen gehabt. Heißt, er war in Thailand im Krankenhaus und gleichzeitig war meine Mom im Mergentheim im Krankenhaus, weil sie, und dann in Würzburg ganz schnell, weil sie dann wieder einen neuen Krebs hatte. Und es hat sich dann rasant schnell schlecht entwickelt, sodass ich auch dann als nicht mehr Tagesschüler im Internat war, sondern auch interner Schüler. Und da war man schon ein bisschen hilflos. Also Vater war nicht da, Mutter war im Krankenhaus.
Wie alt warst du da?
17. Mhm. Genau, also ich war schon im guten Alter eigentlich, aber das war so die moralischen Stützen eigentlich durch meinen Vater und durch meine Mutter.
Klar.
Waren die zwei auf jeden Fall weg. Und dann habe ich aber nur gedacht, ich bin komplett im Arsch. Ich hatte dann genau die Menschen, die ich auch brauchte. Meine Familie, also meine Großfamilie ist eigentlich meine ganz normale Familie, so die Verwandtschaft, die dann weiterhin gestützt hat und voll da war.
Dich aufgefangen hat auch.
Ja, total. Oder auch die Freunde. Das war überwältigend, wie sensibel sie da waren. Als meine Mama dann gestorben war, wollte einer zu mir herkommen und sagen, mein Beileid. Und dann habe ich gesagt, ey, nee, brauche ich nicht, verpiss dich. Wortwörtlich, weil ich echt genervt war von Leuten, die immer hergekommen sind, mein Beileid. Und der ist dann nochmal 2 Tage später gekommen und hat gemeint, ey, es tut mir leid, dass ich dir mein Beileid ausgewünscht habe. Und dann habe ich gesagt, ey, alles gut. Es war einfach nicht gegen dich, sondern es war einfach, weil so viele Leute da immer auf mich zugekommen sind. Und da hat man das nicht mehr gebraucht oder wollte man das nicht mehr. Mhm.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch einfach eine Überforderung und man muss ja selbst erstmal damit fertig werden. Ja. Ja. Genau. Neben deinem Einsatz in der Kirche warst und bist du ja auch schon sehr lange, du kannst gleich genau sagen, wie lange, bei der DLAG in Weikersheim.
Ja.
Warst dort Jugendtrainer in der Sanitäterausbildung, hast 5 Jahre in Weikersheim im Hallenbad die Wasseraufsicht gemacht und hilfst im Sommer nochmal so nebenher im Freibad aus. Also wie kamst du zu DLRG und ja, wie war die Zeit so da?
Also wie gesagt, Mama war Kirche, Papa war DLRG. Das war, ich kann es ganz genau sagen, am 8. Juli, wenn ich 30 werde, bin ich 30 Jahre in der Mitgliedschaft mit der DLRG tätig.
Wirklich?
Ich wurde mit meiner Geburt direkt angemeldet. Das ist auch gar nicht unüblich bei der DLRG. Das gibt es manche, die das auch haben. Und so war das einfach. Das war Papas Ding. Also er hat mich auch versucht, für Handwerkliches zu begeistern, was schiefgegangen ist. Und dann ist es die DLRG geworden.
Genau. Und das heißt, du bist da wirklich so von kleiner Stöpsel aus?
Bis hoch, genau. Bis hoch. Jetzt bin ich leider nur noch eine Karteikartenleiche. Ich bin da nicht mehr aktiv.
Würdest du gern wieder?
Ja, schon. Nur den Ort, wo ich da reingehe, weiß ich noch nicht. Also ich weiß noch nicht, was ist mein Ding jetzt in der LAG. Das Schwimmen ist zwar macht man das als Team, kann man als Team machen, wo man zu viert ist, aber man schwimmt für sich. Und das ist nicht mein Favorite-Sport. Also ich arbeite wirklich komplett mit dem Team. Beim Volleyball, wenn einer den Ball annehmen kann, aber der Nächste den nicht rüberschlagen kann, dann wird es nichts.
Also insgesamt liegt der Teamsport und die Teamfähigkeit
Ja.
schon mehr.
Eindeutig, ja.
Woher denkst du, dass das kommt, dass das dir einfach mehr gibt? Oder auch insgesamt, wenn wir uns jetzt unterhalten, kommt ja da sehr stark raus, dieses soziale, gemeinschaftliche Gefüge. Hast du da drüber nachgedacht irgendwann mal, woher das so kommt? Das ist bei dir sehr stark ausgeprägt.
Ja, so ein bisschen. Also war schon immer hier, da das in unserer Familie, unsere Verwandtschaft hier auch in Weißheim direkt wohnt, auch in einem Familienhaus zusammen. Die würde ich nie als Verwandtschaft bezeichnen, sondern wirklich als Familie. Also es war schon immer, dass wir nicht alleine gespielt haben, sondern wir waren mit den Cousinen, Cousins unterwegs zusammen. Und das war von klein auf und ich glaube, das hat mich auch durchaus geprägt. Also mein Onkel ist nicht nur mein Onkel, das ist einfach auch wichtig, eine wichtige Person in meinem Leben, der mir so viel Halt und Kraft gegeben hat, genauso wie meine Tanten. Und wenn man hingeht und man hat Hunger, dann macht man den Kühlschrank auf und dann kriegt man da was.
War das dir auch irgendwann mal zu viel? Gab es da mal einen Punkt, wo du dachtest, boah, jetzt auch mal Familie ist auch mal gut?
Man braucht immer wieder seine eigene Zeit. Aber nicht, dass man jetzt sagt, oh, ihr geht mir so auf den Keks oder ist mir jetzt zu viel, sondern einfach auch mal für sich Zeit, um für sich zu sein.
Hättest du oder kannst du dir vorstellen, irgendwann auch mal nicht mehr in Weikersheim zu wohnen auf längere Sicht? Oder hast du
Ich
es dir mal überlegt auch?
bin mir da eigentlich schon fast sicher, dass die Zeit kommt. Nicht, weil ich sie nicht schön finde, ich finde es genial. Meine Freundin ist aber jetzt im Kulturbereich, studiert sie gerade. Und da wird man auf dem Land nicht unbedingt so fündig. Oder da muss man in die Stadt gehen, dass man da vielleicht eine Arbeit findet. Und ich als Erzieher, glaube, kann überall wirken.
Wir machen jetzt unsere Schnellfragerunde. Wieso atmest du so ein?
Ja, ich habe schon gehört bei den einen oder anderen Podcast und ich habe gedacht, nee, ich höre jetzt auf anzuhören, weil ich habe Angst gehabt, dass ich mir meine Antwort schon vorüberlege.
Ah, wir tauschen dir aber auch immer extra ein bisschen.
Ja, dann habe ich mich zum Glück nicht vorbereitet.
Okay, dann ist ja gut. Rotwein oder Weißwein?
Weißwein.
Maultaschen oder Spätzle?
Spätzle.
Berge oder Strand?
Strand.
Kaffee oder Tee?
Tee, Eistee.
Pizza mit Ananas oder ohne?
Ohne.
Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Kerwe oder Weinfest?
Kerbe?
Blasmusik oder Fasching?
Oh, bitte keins von beiden.
Snooker oder Dart?
Dart?
Nutella mit oder ohne Butter?
Ohne.
Hund oder Katze?
Und, eindeutig.
Ostern oder Weihnachten?
Weihnachten.
Wenn du einen Abend mit einer berühmten Person verbringen würdest, wer wäre das?
Ich denke, es wäre Barack Obama.
Was macht ihr?
Ich glaube, er spielt gerne Fußball sogar, glaube ich. Ich
Aha.
würde mit ihm mal eine Runde auf Tischkick oder sowas in die Richtung spielen.
Und unterhalten.
Ja, das hoffentlich.
Welche Frage würdest du ihm stellen?
Warum er nicht dazu gedrängt hat, dass seine Frau vielleicht Kanzlerin wird. Präsident, Kanzlerin wird Deutschland.
Was schätzt du an deinen Freunden am meisten?
Die Ehrlichkeit und dass die immer für mich da sind.
Was ist deine größte Schwäche?
Nach meinen FSJlern zu urteilen, mein chaotisches System auf dem Schreibtisch.
Okay. Was ist die wichtigste Erfindung der letzten 100 Jahre?
Handy.
Was wäre deine Superheldenkraft?
Ich denke, unter Wasser atmen.
Dein Lieblingskirchenlied?
Macht hoch die Tür, die Tore macht weit.
Was machst du, wenn du morgen im Lotto gewinnst?
Ich rufe meine Familie und Freunde an und sage, wir gehen jetzt los und gehen auf irgendeine einsame Insel, wo wir unter uns sind.
Welche Stadt willst du unbedingt nochmal besuchen?
Nochmal?
Oder mal besuchen?
Mal besuchen wäre auf jeden Fall für mich New York. Ich war noch nie in Amerika, das ist für mich noch so ein Ziel.
Welchen Radiosender hörst du?
Big FM.
Gut, schon geschafft. Yeah! Nun zu deiner beruflichen
Ja.
Laufbahn. Du hast zunächst 4 Jahre in Mainz und Freiburg Religionspädagogik studiert, dieses aber abgebrochen. Warum?
Ja, manchmal macht man es freiwillig und manchmal macht man es auch unfreiwillig, weil man eine Prüfung nicht schafft. Und bei mir war es wirklich so, dass ich beides Mal eine Prüfung nicht bestanden habe.
Und als du dann eben die Prüfung nicht bestanden hast und wusstest, du kommst da jetzt nicht weiter, wie war das für dich?
Komplett im Arsch.
Schon wieder.
Schon wieder. Ja, es war schon erstmal so Das heißt, 2, 4 Jahre studiert und hast eigentlich im Prinzip keinen Abschluss, keinen Nachweis, kein gar nichts.
War das für dich auch so ein persönliches Scheitern oder wie hast du das verarbeitet?
Ja, war schon ein persönliches Scheitern. Also ich habe die Bescheid bekommen, nicht bestanden und damit exmatrikuliert. Und dann war für mich klar, okay, dann was soll's. Habe auch in demselben Tag noch mit einem Freund Umzugskarton gekauft und habe also meinen Passat geladen und bin dann einen Tag später wieder zurückgefahren. Und dann war es vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir gucken, was ich mache. Und ich habe einmal im Heim gearbeitet als Praktikumsplatz und die Heimarbeit hat mir einfach gut getaugt. Da habe ich gemerkt, da kann ich mit jungen Menschen was arbeiten und gleichzeitig kann ich auch meinen Glauben weiterleben. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal.
Und wie hat das Umfeld, dein Umfeld das aufgenommen, dass dann sozusagen du wieder was Neues oder nochmal was Neues mit 25 Jahren angefangen hast?
Mein Vater, glaube ich, war der, der am meisten drunter gelitten hat, weil der hat dann wieder die Sorge gehabt, hey, was wird aus dem Jungen? Also schon wieder das Studium nicht zu Ende gebracht, wie soll es da weitergehen? Und er hätte auch gern gesehen, dass ich irgendeinen handwerklichen Beruf mache, aber es war ganz klar, das wird nichts. Und da war dann auch erstmal so ein bisschen argwünsch gegenüber dem Erzieher. Er wusste, Erzieher ist ein Job, aber ja, da macht man ja nichts. Das ist ein sehr kopflastiger Beruf, klar, und kein körperlicher Beruf. Und den Zwiespalt war schon gegeben. Das hat er jetzt auch, glaube ich, gemerkt, dass man da als Erzieher mehr macht, als nur mit Kindern Bauklötze spielen, keine Ahnung was. Gerade dann auch im Heimbereich. Aber das, glaube ich, war schlimmer für meinen Vater als für mich, weil ich habe gewusst, irgendwie werde ich schon unterkommen irgendwo. Aber
ja. Und wie geht's ihm heute damit?
Glaub gut. Er hat mitbekommen, dass ich gar nicht so falsch in dem Beruf bin und dass ich da auch gut aufgehoben bin, dass ich auch die Ideen, die meine Eltern mir mitgegeben haben, wie man lebt pädagogisch und wie man Kinder erzieht, gar nicht verkehrt sind, was ich da an Ideen habe.
Genau, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, du hast dann eben 3 Jahre die Erzieherausbildung gemacht. Ja. Wo hast du die gemacht dann?
In Mergentheim. In Bad Mergentheim auf dem Berufskolleg.
Okay. Und dann bist du direkt im Internat eingestiegen?
Ja, ich habe es gemacht, das in 3 Jahren Schulen. Also es waren 2 Jahre Schule für mich und 1 Jahr Anerkennungsjahr. Mhm. Und dieses Anerkennungsjahr bin ich zufällig aufs Internat gekommen. Ich habe die bei einer Büchermesse in Frankfurt gesehen. Da haben sie Werbung fürs Internat gemacht und dann habe ich mit denen nochmal gesprochen, gerade mit meinen alten Erziehern. Und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich bewirb dich mal. Mir war klar, eigentlich geht es nicht, weil die ganz gerne, also die nehmen keine Schüler eigentlich als Ausbildung, weil die meistens so nah dran sind. Aber bei mir haben sie gesagt, ich bin so lange weg gewesen zwischendrin, dass es gar kein Thema ist. Und ich habe jetzt einen unbefristeten Vertrag bekommen.
Schön.
Sodass ich da, wo ich früher gelernt habe, jetzt selbst Lehrer, also nicht Lehrer, aber Erzieher bin.
Was macht dir am meisten Spaß?
Mit den Schülern. Beste Beispiel ist, ich bin Leverkusen-Fan. Mhm. Ich gehe gerne auf Stuttgart gegen Leverkusen spielen oder Hoffenheim gegen Leverkusen, das ist ja so in der nächsten Nähe. Da hinzufahren und das, was man als Hobby hat, auch als Arbeitsfeld zu haben, ist einfach genial. Den Schülern eine Möglichkeit zu bieten, da mal auszubrechen und was zu erleben.
Du nimmst die mit?
Ich nehme die voll mit, genau. Ich kann mich ins Internat wirklich mit meiner Persönlichkeit voll einbringen. Das heißt, ich kann die mit zum Fußballspielen mitnehmen. Ich mache eine Volleyball-AG, gibt es da, durch die Frau Reitzler, die Frau vom Chef. Da bin ich mit dabei und spiele mit denen mit. Ich als Erzieher kann einfach meine Stärken und meine Vorstellungen und auch meinen Glauben mit in die Arbeit reinbringen. Daher, dass wir ein bischöfliches Internat sind, ist es auch einfach schön, seinen Glauben damit reinzubringen. Also mich hat es immer geärgert als Schüler, wenn ein alter Religionslehrer von der Entstehungsgeschichte erzählt hat, wo am ersten Tag steht das und das ist der Wahrheitsbericht. Das ist so ein Blödsinn einfach
altes
nur.
Altes Testament.
Ja, schrecklich. Also das ist so ein altes Bild von Texten. Man muss eigentlich den Hintergrund der Texte lesen. Was will der Text sagen? Der Text will nicht sagen, wie die Welt entstanden ist, sondern das ist ein Loblied eigentlich auf die Welt. Mhm. Und die Frage ist, warum ist die Welt entstanden? Und es steht in jedem Satz danach, weil es gut war. Mhm. Und die Schüler dahin zu bringen und zu sagen, hey, schaut euch die Botschaft des Textes an. Das ist die Aussage. Mhm. Machen wir bei Filmen ja nicht anders. Wenn wir Harry Potter schauen, sagen wir auch nicht, Alter, was ist denn das für ein Schmarrn? Es gibt keine Zauberer, legen weg, weg damit. Sondern man hat die Botschaft in den Filmen dahinter. Mhm. Und so ist auch bei der Bibel. Und das ist auch mein Anliegen, zu zeigen, Kirche ist nicht alt, die hat eine wichtige Botschaft ganz oft und es ist halt die Frage, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen.
Wenn du jetzt Erzieher bist, Helm, könntest du dann theoretisch, also ist das die Erzieherausbildung, die auch für einen Kindergarten sozusagen gilt,
ja.
Könntest du auch arbeiten?
Ich könnte auch im Kindergarten arbeiten, ja.
Hast du dir das auch mal überlegt oder war es schon immer für dich klar, eher so mit älteren Kindern zusammenzuarbeiten?
Ich wurde dazu überlegt, also die Schule selbst hat gemeint, man muss ein Praktikum auch mal im Kindergartenbereich machen und ich war auch hier in Weigersheim im Kindergarten zum Praktikum machen. Finde ich toll, also ist nicht schlecht. Beim Heimbereich ist es so, dass wir längere Zeit mit Kindern haben und nicht nur 3 Jahre, so dass ich
dass sie das mehr liegt.
Zum Heim- und Erzieher-, Heim- und Internatsbereich mich wohler fühle.
Und als du dann die Ausbildung begonnen hast, wurdest du dann auch, kamen da auch skeptische Nachfragen, also jetzt abgesehen vielleicht von deinem Vater allgemein, von Menschen, die sagen so, ein Mann als Erzieher, man denkt ja dann immer auch gerade an den Kindergarten und so und das ist ja dann ungewohnt.
Ja.
Gab es da sowas oder
vom Kindergarten,
wie war das Feedback?
Also von den Erziehern im Kindergarten, die waren begeistert eigentlich. Die sind immer ganz froh, wenn dann auch ein männlicher Erzieher ist, dass die Kinder eine männliche Bezugsperson auch mal erleben und nicht nur immer die Frauen, was nicht wertend jetzt gemeint ist, aber
klar.
Vom Kindergarten bis zur Grundschule, und Grundschule ist es ja auch ganz oft weibliche Lehrerinnen, haben sie wenig Kontakt mit männlichen. Es gab einmal einen Vorfall beim Kindergarten, da hat der Vater darauf bestanden, dass ich nicht die Windeln wechseln würde von dem Kind. Da war das schon so der erste Moment mal, wo ich mal was mitbekommen habe. Das haben andere, die ich kennengelernt habe, viel stärker noch mitbekommen, dass sie als Mann argwöhnisch angeguckt worden sind, dass sie da zum Beispiel mit den Mädels da spielen oder mit denen aufs Töpfchen gegangen sind. Das hat man so ein Vorurteil immer noch so.
Kannst du das nachvollziehen oder?
Nee. Nur weil ich ein Mann bin, heißt nicht, dass ich gleich ein junges Mädchen und im Kindergarten bin, dass ich auf junge Mädchen stehe oder sowas. Oder auf Kindergarten, also das passt nicht. Also das ist so ein Vorurteil, was ich eigentlich ganz arg hasse. Also ich will nicht, dass jemand beurteilt wird, nur weil er Mann ist oder dass er jetzt, also die typischen Frauen- und Männerberufe finde ich doof einzuteilen.
Woher kommt es, dass da so Vorurteile noch existieren?
Daher, dass man es nicht erlebt, einen männlichen Erzieher, hat man erstmal so ein bisschen argwohnisch.
Man dann kennt man nur sicher. Die.
Ja, man kennt nur die Frauen und warum will ein Mann jetzt bei den Kindergarten arbeiten?
Ja, vielleicht ist es einfach, wenn man irgendwelche Sachen hört aus den Nachrichten über irgendwelche Fälle, dann merkt man sich das halt die Negativen vielleicht eher als die Positiven, die man selbst nicht mitbekommen hat.
Man sieht in den Nachrichten ja auch oft negative Sachen statt positive. Also das ist ja auch die Art der Berichterstattung, die ich gut finde, aber da wird halt über diese negativen Erlebnisse berichtet.
Ja.
Und es ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn man mit einer gewissen Skepsis durchs Leben geht und guckt und auch mit offenen Augen unterwegs ist. Aber man darf die Augen nicht verschließen dann und sagen, okay, einer war Triebtäter, alle Männer sind Triebtäter oder eine Frau hat irgendwas Blödes gemacht, alle Frauen machen was Blödes.
Ja, es sind die in die Verhältnismäßigkeit einfach zu setzen und auch zu gucken.
Genau, also jeden auch als die Person kennenzulernen, die sie ist. Der Vater, der gesagt hat, ja, aber sie wickeln nicht meine Tochter die Windeln, oder? Der hat dann mich kennengelernt, hat auch gemerkt, okay, der ist ein ganz normaler junger Mann, der einfach da arbeitet.
Wahrscheinlich wäre es ihm dann irgendwann auch
egal gewesen.
Ja.
Genau.
Wieso ist es wichtig, dass Männer auch Erzieherberufe machen?
Also wir sind einfach Frauen und Männer und diverse in der Welt. Ich finde, Kinder sollten jeden und allen erleben, und auch mitbekommen, dass es verschiedene Arten von Menschen gibt. Also ich finde, man muss es gar nicht so auf Mann-Frau fixieren, sondern wir im Internat zum Beispiel haben auch ganz klar an den Hausmeister oder auch an die Küchenleute oder die anderen Mitarbeiter einen pädagogischen Anspruch. Das heißt, die sind nicht nur da, um sauber zu machen oder zu kochen oder irgendwas zu reparieren, sondern wenn da eine Lampe kaputt geht oder irgendwas kaputt gemacht wird, dann soll der Hausmeister bitte mit dem Schüler das drüber reden und sagen, hey komm, dann hängen wir mal die Lampe oben hin, hauen Nagel neu rein, sodass der auch mitarbeitet. Und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn die jungen Menschen oder auch Kindergartenkinder viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen.
Hast du in Weikersheim und in der Region auch einen Lieblingsort, wo du gerne bist?
Ja, ich liebe den Ausblickpunkt überhalb vom Weinberg hier oben, also Tauberfeldharmonie-Verlängerung nach
Winterberg ist Winterberg, es dann Richtung Elbersheim.
Wenn man da hochfährt, dann hat, ich weiß nicht wer, eine richtig schöne Plattform mitten auf den Weinberg gesetzt, eine Holzplattform. Mhm. Und es ist ein genialer Ausblick, gerade am Abend, da ist die Stadt dann dunkel, nur die Lichter sind an und die Sterne sieht man perfekt. Das ist so für mich der beste Abend-Hotspot. Genauso habe ich den besten Morgen-Hotspot, das ist oben bei Hof Eischland, da ist auch eine Bank, genau in die andere Richtung, da sieht man dann genial die Sonne aufgehen.
Ah, was wünschst du dir hier für die Region? Was würdest du dir wünschen?
Also gerade für Weihersheim würde ich mir wünschen, wenn es wieder noch ein besseres Jugendangebot gibt, aber auch wirklich für Jugendliche, nicht nur für allgemein.
Zum Beispiel?
Ich finde, der Skaterplatz oben an der Hauptschule hat seine besten Tage schon lange hinter sich. Es ist auch nicht mehr, glaube ich, das gute Angebot. Was ich jetzt genial finde, ist, dass es oben drüber den DFB-Platz gibt, diesen kleinen Kickplatz, der auch immer wieder renoviert gehört, theoretisch. Es gibt einfach so wenig Anlaufstellen für Jugendliche. Also man sieht ja auch, dass ganz viele Jugendliche einfach in der Stadt irgendwo rumhocken und zusammen was trinken. Irgendwie fehlt da das etwas für die Jugendlichen. Mhm. Und wenn es wirklich mal ist, der DFB-Platz wird einfach oben repariert, also in die Netze zerschnitten, von ein paar wenigen Idioten wahrscheinlich. Das fände ich schön, wenn
gibt's
da...
Gibt es leider immer, ja. Oder einen neuen Skaterplatz. Was gefällt dir an Weikersheim oder an der Region besonders?
Oh, ich finde es kulturelle klasse. Also viele haben sich ja auch über die Tauberphilharmonie negativ geäußert, dass es zu viel Steuergeld verschlingen würde. Ich finde es einfach eine Investition in die Zukunft. Also ich finde es genial, dass hier so viele verschiedene Artists hierher kommen zum Spielen. Wir hatten es vor 2 Jahren, da war eine Band da, Meute. Und ich habe Meute schon auf Spotify gehört und gekannt und ich wusste auch, dass sie schon auf Festivals gespielt haben. Und die hier in Weikersheim wussten gar nicht, was sie Geiles an Meute hier hatten und nicht so, also ich war dann hier und es war aber gar nicht so voll, wie ich es erwartet hatte. Ich habe gedacht, da kommen noch mehr Leute. Und ich finde es einfach genial, dass es jetzt hier eine Möglichkeit gibt, wo man dann ja einfach auch Kulturen nochmal zum der Oper, nochmal zum Schloss noch mehr hat. Also Weikersheim ist einfach eine Kulturstadt und lebt vom Tourismus und ich finde es gut, dass wir da auch in dem Sektor weiter uns engagieren.
Cool. Ich glaube, Michi, wir haben es geschafft.
Gut.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr spannend. Ich glaube, wir hätten noch lange weiterreden können.
Und danke für euer Engagement hier.
Danke. Genau. Dann bis bald.
Bis bald.
Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Zwischentöne. Wenn ihr mehr über uns, unsere Projekte und Veranstaltungen erfahren wollt, schaut doch mal vorbei auf tauberphilharmonie.de, unserem Instagram- oder Facebook-Profil. Alle Links dazu gibt's natürlich auch in unserer Beschreibung.